Warum sind manche Menschen schon in jungen Jahren kraftlos, krank und energielos und andere werden fit und alt und fühlen sich dabei großartig? Ist das alles eine Frage der Genetik oder Glück oder Pech oder haben wir unsere Gesundheit selbst in der Hand? Darüber möchte ich heute mit Nils Schulz-Rutenberg, dem Ernährungsmediziner aus Hamburg, sprechen. Hallo Nils.
Hallo Malte, vielen Dank.
Ja Nils, was sagst du? Ist Gesundheit Zufall?
Ich würde sagen, nein. Zum großen Teil haben wir es selbst in der Hand. Und das Motto für uns in der Gesundheitsmedizin ist eher, Gesundheit ist kein Zufall.
Okay, das heißt, man kann selbst etwas tun, um seine Gesundheit sozusagen positiv zu beeinflussen.
Ja, absolut. Also wir haben einen großen Gestaltungsspielraum über unseren Lebensstil. Und die Idee ist, dass wir Eigenverantwortung übernehmen und uns selber darum kümmern, fit zu bleiben, gesund zu bleiben, viel Energie zu haben. Und da gibt es eine ganze Menge Ansatzpunkte.
Okay, super. Aber dennoch gibt es ja die Genetik und gewisse Krankheiten zumindest sind ja irgendwie genetisch sozusagen, also ich will jetzt nicht sagen vorgegeben, aber man hat so eine gewisse genetische Veranlagung.
Absolut.
Kann man die trotzdem verhindern oder wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man sich jetzt besonders gesund ernährt und so weiter,
ja.
Welchen Einfluss hat man da?
Also es ist natürlich in jedem Einzelfall ein bisschen unterschiedlich. Es hängt sehr stark ab von den verschiedenen Erkrankungen. Es gibt Erkrankungen, die sind ganz stark genetisch und da kann man dann auch nicht viel machen. Das ist zum Glück die Ausnahme. Hm. Die meisten Erkrankungen, mit denen wir heutzutage zu tun haben, als klassische Ärzte, gerade auch so in der Allgemeinmedizin, sind in erster Linie lebensstilbedingte Erkrankungen. Das heißt, dass der Lebensstil, mein Verhalten, meine Gewohnheiten entscheidend sind. Um mal vielleicht so eine Hausnummer zu nennen, viele sagen, 30% ist Veranlagung, 70% ist Lebensstil, Umweltfaktoren. Das heißt, der größere Anteil ist von uns beeinflussbar. Und das ist unterm Strich eine gute Nachricht, ne? Das heißt nämlich wieder, jeder hat selbst die Möglichkeit, eine ganze Menge Gutes für sich zu tun. Und auch wenn ich Veranlagungen habe, wenn ich genetische Vorbelastungen habe, meinetwegen, wenn in meiner Familie es viele übergewichtige Typ-2-Diabetiker gab, dann heißt das nicht automatisch, dass ich diese Erkrankung auch entwickeln muss. Dann habe ich ein höheres Risiko, eine stärkere Veranlagung. Dann kann man das aber auch als Aufforderung sehen, sich besonders gut um seine Gesundheit zu kümmern und besonders gut dafür zu sorgen, dass man wenig Risikofaktoren aufbaut und im Gegensatz viele Gesundheitsschutzfaktoren nutzt.
Okay, was sind denn die schädlichsten Einflüsse jetzt in unserer westlichen Zivilisation?
Also man weiß mittlerweile, dass ein ungesunder Lebensstil insgesamt die Todesursache Nummer eins ist. Das ist erstmal ganz wichtig, weil das war ein gewisser Paradigmenwechsel. Früher war es so in der Geschichte der Menschheit, dass es eher um Infektionen, Seuchen, Hungersnöte ging sozusagen, die Menschen beeinträchtigt haben. Und heutzutage ist es in unserem Teil der Welt hier ein ungesunder Lebensstil. Und der Lebensstil ist eben die Kombination aus Ernährungsfaktoren, auch die Themen Bewegung, Stressmanagement. Und wenn man jetzt die häufigste vermeidbare Todesursache sich anguckt, dann ist das Rauchen. Mhm. Das wird zum Glück weniger oder wird ja auch reglementiert. Aber das wäre so der größte Killer und das ist legaler Suizid, wenn man so will. Und dann sind wir aber auch schnell schon bei den Dingen wie Übergewicht, Adipositas mit den Folgeerkrankungen, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit. Und dann die weiteren Folgen wären Herzinfarkt, Schlaganfälle und so weiter. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auf Platz 1. Danach kommen Krebserkrankungen. Auch beim Krebs sind viele Erkrankungen mitbedingt, sagt man, durch Lebensstilfaktoren. So, also von daher haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen.
Okay, wenn du uns den Lebensstil nochmal einmal definieren würdest, also was gehört dazu? Was kann man da selbst beeinflussen? Also Ernährung hatten wir gerade schon angesprochen.
Ja, also in unserem Konzept von Gesundheitsmedizin und Gesundheitskompetenz würde ich vier große Faktoren nennen. Das ist zum einen die Ernährung, zum zweiten die Bewegung, dann das Thema Regeneration und Schlaf und als viertes würde ich sagen das Thema Stressmanagement, Mindset, psychologische Faktoren so. Und mit diesen vier Bereichen kann man schon wirklich eine ganze Menge gestalten. Und das Spannende ist ja auch, dass die sich alle gegenseitig beeinflussen. Mhm. Also wenn wir ganzheitlich und wirklich nachhaltig Menschen unterstützen, dann lohnt es sich nicht, nur zu sagen, ich ernähre mich ein bisschen besser und vernachlässige meinen Schlaf. Oder nur zu sagen, ich gehe jetzt mehr zum Sport und ernähre mich aber schlecht oder achte nicht auf mein Stressmanagement. Sondern die wirklich die besten Veränderungen, die nachhaltigsten Fortschritte erzielen wir natürlich, wenn wir die Dinge kombinieren, Schritt für Schritt.
Ne? Okay. Du bist ja Ernährungsmediziner. Was läuft denn ernährungsmäßig falsch in unserer Gesellschaft? um also, es mal so auf den Punkt zu bringen.
Ja, bei vielen muss man sagen, läuft eine ganze Menge falsch heutzutage. Wir haben ja zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Übergewichtige als Normalgewichtige, eine Situation, die es so noch nie gab. Und da ist ganz, finde ich, erstmal ganz wichtig, dass man sich klar macht, das ist nicht normal. Das kommt einem vielleicht normal vor, weil es eben so viele Menschen hier betrifft. Aber das war niemals so gedacht und das muss auch nicht so sein. Und das ist einfach eine Folge von einem ungesunden Verhalten in Verbindung mit einer ungesunden gesellschaftlichen Rahmenbedingung. Man nennt das so toxische Umwelt. Also wir leben ja in einer Welt, wo wir, ja, wenn man nicht aufpasst, wird man heutzutage ja gemästet. Du kannst in jeder zweiten Straße findest du heutzutage irgendwelche Essensgelegenheiten, Stichwort Backshop und so weiter. Und wir sind von der Genetik, von unseren Erbanlagen dafür gar nicht gemacht. Also wenn man sich anguckt, was wir für eine Biosoftware haben, die ist ja immer noch die gleiche wie in der Steinzeit. Und in der Steinzeit war es eigentlich so, oder genauer gesagt Millionen von Jahren, seitdem es den Menschen, den Homo sapiens gibt, war es eigentlich immer so, dass die Umwelt so war, dass es jeden Tag Bewegung gab. Wir mussten einfach immer, Stichwort Jäger und Sammler, uns immer viel bewegen, um zu überleben. Und es gab ab und zu mal etwas zu essen. Und dann gab es auch immer Tage, da gab es kaum was zu essen, also Stichwort Fasten. Und dann gab es mal wieder was zu essen. Und wenn es was zu essen gab, gab es immer hochwertige, natürliche Lebensmittel. Und für diese Situation sind wir eigentlich gemacht. Für diese Situation sind wir biologisch, genetisch gemacht. Wenn wir so leben, dann geht es uns sehr, sehr gut. Dann sind wir sehr fit, dann ersparen wir uns viele sogenannte lebensstilbedingte, wohlstandsbedingte Erkrankungen. Also täglich Bewegung, wenig zu essen, und wenn essen, dann nur gutes Essen. Und jetzt kommen wir mit dieser Biosoftware, mit dieser Genetik, kommen wir halt in unsere heutige Zeit und haben jetzt haben jetzt Lebensbedingungen, wo wir täglich mehrfach essen, oft ehrlich gesagt Ernährungsmüll, also viele, wenn man so sieht, so die Absatzzahlen, wenn man streng ist, wenn man durch einen normalen Supermarkt geht, 60-70% vielleicht noch mehr ist eigentlich Ernährungsmüll. Das Absolut, sind Dinge, ja. die man nicht braucht, ja. die uns nicht gut tun, die vielleicht lecker sind, die vielleicht günstig sind, aber die nicht unterm Strich nicht viel bringen. Also täglich mehrfach essen, viel, viel schlechtes Essen und dazu eben wenig Bewegung, wenig körperliche Anstrengung. Also heutzutage kann man ja schon froh sein bei vielen Menschen, wenn sie zweimal in der Woche zum Sport gehen. Wir haben viele Menschen, die bewegen sich keinen Meter mehr als nötig. Und das funktioniert biologisch, genetisch gesehen eben nicht gut. Und dadurch sehen wir so als Stichwort Übergewicht bei Kindern. Wir haben den Typ-2-Diabetes, die sogenannte Zuckerkrankheit, haben wir schon bei Schulkindern und Kindergartenkindern sogar. Wir haben Bluthochdruck, arterielle Hypertonie bei Kindern mittlerweile. Das sind eben in den meisten Fällen lebensstilbedingte Erkrankungen und vermeidbar. Und das ist keine gute Entwicklung. Und von daher sind wir da gefordert, und da kann man eine ganze Menge machen.
Du hattest jetzt gerade Kinder angesprochen. Das ist ja ganz wichtig, im Prinzip in der Kindheit schon den Grundstein zu legen für ein gesundes Leben. Und früher sind die Kinder auf Bäume geklettert. Heute sitzen sie halt auch schon den ganzen Tag vorm Computer, vorm Handy.
Genau. Keine gute Entwicklung, muss man ganz klar sagen. Also es geht, wenn man ganz genau ist, dann geht es wirklich schon während der Schwangerschaft los oder sogar schon davor. Mittlerweile weiß man, dass der Lebensstil der zukünftigen Eltern schon die Entwicklung des Embryos beeinflusst. Also wenn junge Paare planen, Eltern zu werden, dann wäre es medizinisch gesehen total sinnvoll, und das gibt es in manchen Ländern sogar schon, dass man so die 12 Monate, bevor es dann sozusagen zur Befruchtung kommt, schon gesund lebt, Ernährung, Bewegung und so weiter, weil man eben weiß, dass der Lebensstil, und das war in der Biologie auch wieder eine neue Erkenntnis, dass der Lebensstil vor der Zeugung sich epigenetisch auf den Embryo auswirkt, und da werden schon die Weichen gestellt. Und dann ist die Phase der Schwangerschaft natürlich wichtig, und dann kommen dann geht's, wenn das Kind, der Baby dann geboren ist, dann geht es natürlich von Anfang an los, wie füttere ich mein Kind, wie pflege ich mein Kind, und klar, und dann bei den Kindern und Jugendlichen ist es natürlich auch ganz wichtig.
Um nochmal ganz kurz auf die Ernährung zurückzukommen, jetzt Kohlenhydrate, Proteine, Fette sind ja so die drei Hauptgruppen, wenn man so will.
Genau.
Würdest du auch unterstreichen, dass wir zu viele Kohlenhydrate essen in unserer Gesellschaft?
Ja, grundsätzlich einfache, ja, genau.
Schlechte.
Also letztendlich ist diese Frage, was ist eine gute Ernährung, was ist eine richtige Ernährung, würde ich immer sagen, kann man so eigentlich gar nicht beantworten, weil es sehr, sehr individuell ist. Man muss eigentlich so immer fragen, über welchen Menschen sprechen wir, über welchen Typ. wenn ich einen übergewichtigen Menschen habe, die meisten, oder nicht die meisten, aber viele Patienten haben heutzutage Stoffwechselstörungen, Insulinresistenz und Fettleber. Und wenn jemand dann eher Kopfarbeiter ist, Couchpotato vielleicht. Solche Menschen brauchen eine völlig andere Ernährung als ein normalgewichtiger, gesunder, sportlicher Mensch, der einen gesunden Stoffwechsel hat, der also metabolisch flexibel ist. Das sind völlig andere Typen. Mhm. Weil, ne, wenn man an die Autowelt denkt, würde man sagen, das ist ein völlig anderer Motor und den darf ich anders betanken und darf anderes Öl nehmen und so weiter. Ja. Also man muss eigentlich sich heutzutage immer fragen, Ernährung für welchen Menschen, für welchen Lebensstil? Und wenn wir jetzt an dieses Phänomen Übergewicht und Fettstoffwechselstörungen denken und Fettleber und Insulinresistenz, da macht es schon Sinn, die Kohlenhydrate zu limitieren, weil Kohlenhydrate einfach eine starke Insulinwirkung haben, weil Kohlenhydrate stark zur Leberverfettung und damit auch zum Übergewicht beitragen. Und deswegen ist so eine gute Orientierung das sogenannte Flexi-Carb-Konzept, wo man eben die Menge an Carbs, an die Menge an Kohlenhydraten flexibel anpasst an die Situation. Mhm. Und das kann man dann gut kombinieren mit einer Mittelmeerernährung und mit einer antientzündlichen Ernährung. Das sind so sehr gute Ernährungsstrategien, die für viele Menschen total Sinn machen und die ich auch in der Arztpraxis einsetze und wo wir einfach sehen, und das können wir auch nachmessen im Labor, dass sich Dinge verbessern, Blutparameter, Beschwerden lindern. Also mediterranes Flexi-Carb, so antientzündliche Ernährung ist so ein Stichwort.
Könntest du das ganz kurz nochmal so ein bisschen, also einfach ein paar Stichpunkte geben, diese mediterrane Kost, was gehört dazu? Olivenöl?
Genau, die Mittelmeerernährung kennzeichnet sich dadurch, dass sie pflanzenbasiert ist. Und das ist ja auch so ein Konsens, dass man sagt Plant-Based Diet, also pflanzenbasiert, viel Gemüse, Salate, frische Dinge. Dazu auch gewisse Mengen an Obst. Wobei es eben durchaus Sinn macht, Obst und Gemüse zu trennen. Mhm. Gemüse kann man eigentlich unbegrenzt essen, je nach Verträglichkeit und so weiter. Obst ist an sich auch gut. Beim Obst haben wir das Thema mit dem Zucker und dem Fruchtzucker. Mhm. Jetzt muss man natürlich wieder sagen, das Hauptproblem ist der Industriezucker, das ist ganz klar. Aber es gibt manchmal die Situation, dass Menschen auch, wenn sie eben schon stoffwechselmäßig belastet sind, mit viel süßem Obst sich nicht unbedingt einen Gefallen tun. Mhm. Und dann wäre es gut eben zu sagen, Gemüse ja, möglichst viel, 500 Gramm Gemüse, Pilze, Nüsse und so weiter jeden Tag ist eine gute Orientierung. Und Obst je nach Stoffwechselsituation vielleicht in Maßen und vor allen Dingen kein Obst trinken, also Stichwort ja, Fruchtsäfte, ja. Ein großes Problem bei vielen. Mhm. Am Ende ist ein Bio-Apfelsaft hat genauso viel Zucker wie ein Softdrink und viele machen sich damit auch den Körper und den Stoffwechsel kaputt, indem sie Kalorien trinken, Säfte trinken und das kann man sehen, dann läuft die Fettverbrennung nicht gut, dann läuft der Stoffwechsel nicht gut. Das sind eben so Dinge, die es in der Natur nicht gibt. Es gibt in der Natur keinen Liter Fruchtsaft irgendwie mit konzentriertem Zucker. So. Ja. Und mediterran heißt dann eben auch Gewürze, Kräuter viel benutzen, dann gewisse Mengen an hochwertigem Protein, Fleisch, Fisch zum Beispiel. So, das wären so, ne, gute Kriterien. Gute Öle, gute Fette, also nicht dieses so, was wir aus Deutschland viel kennen, fettarme Ernährung, sondern eher genug gute Fette, Nüsse, sättigt gut, schmeckt gut, macht keine Probleme in Bezug auf Cholesterin. Olivenöl als eines so der Top-Öle. Mhm. Ne? Genau, das ist eine gute Orientierung.
Okay. Man sagt ja, dass heutzutage die Böden beispielsweise nicht mehr so hochwertig sind, also die Nahrungsmittel nicht mehr so viele Vitamine und so weiter enthalten. Mhm. Da wäre dann der Stichpunkt Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Was hältst du davon? Also gibt es da Dinge, die du jedem empfehlen würdest?
Genau, es gibt ein spannendes Thema. Also das eine ist, was ich auch sehe in der Praxis, ich mache viel Mikronährstoffdiagnostik, das heißt, ich bin darauf spezialisiert, genau nachzumessen, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, lebenswichtige Fettsäuren wie Omega-3 und so weiter, bis hin zu Aminosäuren und so weiter. Das heißt, wir können heutzutage beweisen anhand von entsprechenden hochwertigen Messungen, dass viele Menschen unter einem Nährstoffmangel leiden. So, dann kann man sich fragen, woran liegt das? Einmal kann es natürlich daran liegen, dass Menschen sich einfach ungesund ernähren. Und das sollte auch immer der erste Ansatzpunkt sein, dass man sagt, versuch dich gesünder zu ernähren, mehr Gemüse zu essen, weniger verarbeitete Produkte, weniger Junkfood. Und dann muss man aber auch sagen, wir haben eben dieses Phänomen, und das ist wenig bekannt, und dazu gibt es aber auch gute Forschungen, dass aufgrund des Treibhauseffektes die Lebensmittel weniger Mineralien und Spurenelemente einspeichern. Mhm. Und das hat man untersucht und das auch bewiesen. Insofern ist an diesem Argument auch etwas dran. Das wird teilweise immer so abgetan als irgendwie Verschwörung oder so, aber das kann man schon messen. Mhm. Und wenn wir dann noch intensive Landwirtschaft uns angucken und das Thema Pestizide und Glyphosat, haben wir da ja auch Entwicklungen, die nicht nur günstig sind.
Okay, das heißt, es ist schon sinnvoll gezielt zu schauen, wo sind Defizite und die dann halt...
Genau, also es gibt so ganz einfache Beispiele, Vitamin D, das werden viele gehört haben, denke ich. Bei Vitamin D ist es so, über die kalte Jahreszeit, über die dunkle Jahreszeit, also man kann so vereinfacht sagen, von Oktober bis Ostern, habe ich eigentlich gar keine Chance, in Deutschland Vitamin D selber zu bilden über die Haut durch Sonne. Das heißt, da brauchen eigentlich fast alle Menschen eine Vitamin D-Nahrungsergänzung. Und das beste Prinzip ist immer messen, wissen, handeln, wie wir es auch sonst in der Medizin machen. Das heißt, ich messe meinen Vitamin-D-Wert, optimal zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, gucke, wo stehe ich und dann würde ich gezielt die Dosierung auswählen, damit ich nicht unterdosiert bin, aber auch nicht überdosiert bin und unnötig Geld ausgebe. Und das lohnt sich sehr. So eine Vitamin-D-Messung kostet um die 20 Euro. Aus meiner Sicht eine absolut sinnvolle Gesundheitsstrategie. Und ich messe seit 2006 täglich bei meinen Patienten immer Vitamin D, weil ich das für ganz existenziell wichtig halte. Und man sieht, dass jetzt in diesem Jahr hatten wir eigentlich einen ganz guten Sommer mit viel Sonne. Trotzdem haben wir jetzt am Ende des Sommers viele Patienten, die noch im Vitamin D-Mangel sind, weil eben es viele auch selbst im Sommer gar nicht schaffen, ausreichend sich der Sonne auszusetzen.
Mittags sitzt man im Büro.
Genau. Ja. Und von daher lohnt es sich sehr, darauf zu achten. Dann gibt es andere Nährstoffe wie die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren. Das sind gesunde Fettsäuren und die haben eben tolle Eigenschaften in Bezug auf Schutz vor Herzerkrankungen, Schutz vor Demenz, Alzheimer, Schutz vor Entzündungen, Gelenkentzündungen und so weiter. Sind essentiell. Das heißt, der Körper kann sie nicht ausreichend selber herstellen. Und die haben wir klassischerweise aus dem Fisch. Nur Problem ist, nicht alle Menschen essen ausreichend Fisch. Und die nächste Frage ist auch, ist Fisch überhaupt noch so in der Form empfehlenswert? Ja. Denn was wir anhand der Messung oft sehen, ist, dass Menschen, die viel Fisch essen, immer wieder auch Probleme haben mit Schwermetallbelastung. Gerade so beliebte Fischsorten wie Thunfisch und Lachs haben zwar grundsätzlich Omega-3, aber haben auch relativ hohe Werte von Quecksilber und Arsen. Das messe ich auch jeden Tag. Und dann kann ich mir über diese Schwermetallbelastung auch wieder Probleme einhandeln. Ja. Und dazu kommt noch, dass wir aus Messungen wissen, dass zum Beispiel der Omega-3-Gehalt im Zuchtlachs sich ungefähr halbiert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Auch da kann man Labormessungen machen, sich das angucken. Also es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Und gerade bei Omega-3 empfehle ich den meisten auch, aufgrund der Laborwerte eine gezielte, hochwertige Nahrungsergänzung. Ja. Gibt es heutzutage tolle Präparate aus Algen. Eine spezielle Alge, Schizochytrium heißt die, die hat die Eigenschaft, dass sie dieses Omega-3, das sind es EPA und DHA, heißen diese beiden Fettsäuren, dass diese Alge dieses, was sonst nur der Fisch kann, dieses Omega-3 produzieren kann. Das heißt, ich habe heutzutage eine vegane Quelle, schwermetallfrei, mit der ich eine Versorgung sicherstellen kann. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, aus frischem Fisch ein hochwertiges Omega-3-Öl herzustellen. Und die guten Hersteller machen dann Folgendes. Die filtern das Öl so, dass die Schadstoffe entfernt werden. Das wären eben Schwermetalle wie Arsen und Quecksilber. Das wäre Mikroplastik, das wäre krebserregendes PCB. Alles so Dinge, die wir heutzutage leider oft im Fisch haben. Und dann habe ich ein sehr hochwertiges, reines Omega-3-Öl. Und da muss man eben, sollte man sich mit beschäftigen oder sollte einen entsprechenden Therapeuten oder fragen, welche Produkte da gut sind. Beim Thema Omega-3 ist eben wichtig, dass man nicht einfach irgendein Billigpräparat, irgendeine Lachsölkapsel aus dem Supermarkt sich holt, weil die oft aus Fischverarbeitungsresten hergestellt werden und nicht gereinigt sind. Und es ist nebenbei auch so, da gibt es einen einfachen Tipp, nämlich die sogenannte Riechprobe, dass man so eine Kapsel mal ansticht und dann riecht man oft schon, dass das oxidiert ist, also dass das sehr übel eben nach Fischmülltonne riecht. Und das ist dann oft so eine einfache Qualitätskontrolle, denn die guten Hersteller haben eine sehr hoch gute Qualität eben und das kann man auch schmecken und kann man auch riechen.
Okay. Ich hatte Herrn Dr. Schmiede und Frau Dr. Lohse gefragt, wenn Sie auf eine einsame Insel gehen würden, welches sind Ihre drei Top-Nahrungsergänzungsmittel, die Sie mitnehmen würden? Also was würdest du oder was darf bei dir auf keinen Fall fehlen? Also wir hatten ja gerade schon gesagt, Vitamin D und Omega-3, wenn es nicht gerade eine Südseeinsel ist, wo man eine Angel
hat. Ich kann sagen, wenn genug Sonne da ist, dann würde ich Vitamin D lassen. Ansonsten würde ich eine sogenannte Grundversorgung mitnehmen. Ich würde ein gutes Multivitamin mitnehmen wahrscheinlich, ein Omega-3 und ein Vitamin D. Und damit hat man schon mal eine sehr gute Versorgung. Und ich persönlich bin noch großer Fan von Magnesium, weil das auch so ein Mineralstoff ist, der oft sehr sinnvoll ist und der einfach so tolle Eigenschaften hat.
Okay. Genau. Ich hatte ja gerade von energielos oder gesprochen und gerade bei älteren Menschen ist auch Q10 wichtig. Würdest du das bestätigen?
Absolut. Messen wir auch ganz oft im Mangel. Das Phänomen ist, Q10 ist ein lebenswichtiges Element und der Körper kann es, wenn wir jünger sind, zum Teil noch selber herstellen. Diese Fähigkeit nimmt aber ab im Laufe des Lebens und dann sind wir immer mehr darauf angewiesen, dass wir Q10 von außen zuführen. Und Q10 haben wir nur in tierischen Lebensmitteln, vor allen Dingen auch im Fleisch. Mhm. Und da viele Menschen aus verständlichen Gründen weniger Fleisch heutzutage essen, kann es noch eher zum Mangel kommen. Und man muss leider sagen, die stärksten Mängel sehen wir bei Veganern, ne, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben und nicht berücksichtigen bei ihrer Ergänzungsstrategie. Und Q10 ist für die Energieproduktion in den Zellkraftwerken, in den Mitochondrien, ganz existenziell wichtig. Und von daher lohnt es sich sehr, darauf zu achten und gegebenenfalls das auch zu ergänzen. Und Q10 kennen ja die meisten so aus der Kosmetik oder mittlerweile im Aftershave ist es auch oft schon drin. Das ist so ganz nett. Ne? Für die Haut hat es auch gewisse Vorteile, aber noch wichtiger ist das Q10 im Körper, in den Kraftwerken, in den Zellen.
Okay. Du hast dich ja schon relativ intensiv mit den sogenannten Blue Zones auseinandergesetzt. Genau. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Also die ältesten Menschen der Welt, die ja so an verschiedenen Orten auf der Welt leben, was ist deren Geheimnis? Warum werden die so alt und bleiben gesund?
Ja, vielleicht genau einmal zur Erklärung. Also die Blue Zones sind eben Gebiete auf der Erde, da gibt es 5 Stück, die sehr bekannt sind, gibt aber in Wirklichkeit auch noch viel mehr, wo Menschen eben sehr, sehr alt werden, aber nicht so wie wir es kennen hier, dann sehr gebrechlich sind und sehr krank sind, sondern vergleichsweise sehr gesund sind, noch im hohen Alter. Viele Hundertjährige, auch über 100. Und ich zeige das gerne meinen Patienten, sowohl in der Praxis, aber auch in unseren Kursen und Seminaren, weil ich das total motivierend finde. Das zeigt uns nämlich, dass das, was wir hier so erleben, also so viele Patienten sagen so, ab 50 ist der Lack ab und dann geht es nur noch bergab, so nach dem Motto, dass das gar nicht so sein muss. Und da sind wir wieder bei dem Thema Zivilisationserkrankungen oder auch Wohlstandserkrankungen, sagen wir ja auch. Also die Erkrankungen, die bei uns normal sind, wie eben Übergewicht und die Folgen und Gelenkbeschwerden und Rücken und Blutdruck und die Zucker und was man alles so haben kann hier in Deutschland. Und diese Menschen haben das eben in der Form so nicht. Nicht so häufig, nicht so ausgeprägt. Und wenn man sich fragt, woran liegt das, dann liegt es eben nicht daran, dass die mehr Medikamente nehmen oder dass die so ein tolles Gesundheitswesen haben oder so, sondern auf dem Gegenteil. Oft sind das ja Gebiete, wo die Menschen sehr traditionell auch eher ärmlich leben aus unserer Sicht. Also gar nicht so diese moderne Hightech-Medizin haben, die wir zum Glück haben. Und daran sieht man schon, das muss andere Faktoren geben. Und dann sind wir wieder schnell beim Lebensstil. Wir sehen nämlich, dass die eine sehr gute Ernährung haben, sehr ursprünglich, sehr traditionell. Natural Eating, Clean Food, diese ganzen Sachen. Also natürliche, gute Lebensmittel, regional, saisonal. Und dann kommen die ganzen anderen Faktoren dazu. Viel, viel Bewegung jeden Tag. In bestimmten Regionen gibt es so dieses Stichwort Rente und dann sich und dann nur noch rumhängen sozusagen, gibt es da nicht. Da sind die Menschen ihr ganzes Leben aktiv, produktiv, Körper, also beruflich oft auch noch aktiv bis ins hohe Alter. Und dann kommen natürlich so Dinge dazu wie Gesellschaft, Lebenssinn, auch Einstellungen zum Leben und so weiter. Also da kann man sich einiges abgucken. Ist natürlich klar, wir können in der Regel nicht mehr so leben und wir wollen es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber man kann sich da eine ganze Menge an Motivation holen. Und deswegen ist das sehr spannend, denn wir haben ja sonst in der Medizin dieses Problem, und das werden die Zuhörer und Zuschauer auch kennen, wir haben ja einen großen Streit im Bereich der Gesundheits- und gerade im Bereich der Ernährungsmedizin. In der Ernährungsmedizin haben wir die Herausforderung, wir haben, wenn man ganz hart auf diese wissenschaftliche Ebene geht, diese randomisierten, kontrollierten Doppelblindstudien, so dieser sogenannte Top-Standard, der Goldstandard. Den haben wir in der Ernährungswissenschaft und Ernährungsmedizin meistens nicht, weil man Brokkoli nicht verblinden kann. Und deswegen gibt es eine große Diskussion. Und die einen sagen, mach Paleo, und die anderen sagen, mach vegan. Und der nächste erzählt wieder was anderes. Und da finde ich eben hilfreich, sich anzugucken, wie machen es solche Naturvölker, wie machen es die Blue Zones Bewohner. Und da können wir dann sehen, dass es eben zum einen noch wieder verschiedene Konzepte gibt. Wir haben, wenn wir uns angucken, in Kalifornien, Loma Linda, bei diesen Blue Zones Bewohnern dort, den 7-Tages-Adventisten, haben wir zum Beispiel relativ viele Veganer und Vegetarier mit guten Gesundheitsdaten. Mhm. Wenn wir uns Sardinien angucken, viele hundertjährige Männer oder auch Okinawa, wo da wird dann schon zum Beispiel auch Schweinefleisch gegessen oder überhaupt auch Fleisch gegessen. Also man sieht wieder, es gibt viele Wege führen nach Rom, ja. Aber viele führen auch dran vorbei ebenso. Und ja, und man, es gibt also verschiedene Strategien und deswegen, ich bin absolut gegen diesen Dogmatismus. Das, was wir oft so in den Ernährungsdiskussionen haben, dann haben wir die Hardcore-Veganer und dann haben wir die Gegenrichtung und jeder meint, was für ihn das Beste ist. Und wir erzählen auch gerne, nur weil mir selber etwas gut tut, sollen das dann alle anderen auch so machen. Und da würde ich immer für Entlastung plädieren. Ich sehe es bei meinen Patienten und Klienten. Ich habe Veganer, ne, die wissen wollen, wo sie stehen und was sie verbessern können. Ich habe zum Teil Carnivoren. Ich habe natürlich viel die mittlere Fraktion Low Carb. Manche machen ketogene Ernährung. Manche machen das auch nur vorübergehend. Ich arbeite gerne mit Fastenkonzepten. Wir machen viel Scheinfasten und solche Sachen. Also personalisierte Ernährung nennt man das heutzutage. Das ist immer so dieses One Size Fits All. Das gibt es nicht. Ich würde immer empfehlen, man kann sich gut Dinge anhören, man kann gut bei anderen auch so ein bisschen Tipps und Strategien sich anhören. Und dann sollte man immer für sich überprüfen, was passt zu mir, was passt zu meinem Leben, welche Ziele habe ich auch, welche gesundheitlichen Herausforderungen habe ich. Und dann bin ich ein großer Freund davon, einfach Dinge auch auszuprobieren. Ne? Mal so ein kleines Experiment zu machen, mal zu gucken, die und die Ernährungsform, tut die mir gut, funktioniert das für mich? Und es gibt ja so ganz einfache Möglichkeiten, das zu überprüfen. Habe ich mehr Energie? Bin ich leistungsfähiger mit einer bestimmten Strategie oder nicht?
Aber das müsste man dann schon über einen gewissen Zeitraum von beispielsweise 3 Monaten oder so
mal machen? Ja, genau. Oder selbst mal 4 Wochen. Eine bestimmte Strategie ist auch schon mal gut. Ja. Genau. Niemals nur einen Tag oder so, sondern schon ein bisschen länger. Und dann, genau, dann kann man gucken. Und weil wir haben natürlich Tagesschwankungen und zyklusabhängig und so weiter. Aber das ist sicherlich gut, dass man so ein bisschen für sich herausfindet, was tut mir gut, was funktioniert für mich.
Was für Sportarten empfiehlst du? Kann man wahrscheinlich auch nicht pauschalisieren. Es gibt ja eher den Ausdauertypen oder
genau. Kraft. Also grundsätzlich ist einfach wichtig, Sport ist unverzichtbar und Sport ist kein Kann, sondern Sport ist ein Muss. Und das liegt einfach daran, dass wir biologisch angewiesen sind auf Sport. Das ist ganz wichtig. Also das ist so, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, dann sieht man, der Körper braucht regelmäßige Bewegung, damit bestimmte Dinge im Körper überhaupt funktionieren. Das hat was mit Durchblutung zu tun, mit Funktion des Knochen-Gelenkapparates, Gesundheit der Bandscheiben und des Rückens. Also wir brauchen Bewegung und deswegen ist Bewegung die beste Medizin. Und zwar Vorbeugung, Prävention als auch Therapie. Ja, und jetzt ist die Frage, auch da wieder würde ich immer sagen, als erstes wäre die Frage, was könnte ich mir vorstellen, wozu habe ich vielleicht halbwegs Lust, was ist realistisch für mich, was, ne, habe ich ein Schwimmbad in der Nähe und mag vielleicht schwimmen, dann ist das gut. Habe ich eine Laufstrecke in der Nähe, ist das gut. Habe ich nichts in der Nähe, dann brauche ich ein Home Gym, so. Mhm. Und ideal wäre sicherlich eine Kombination Kraft und Ausdauer. Ausdauer mehr so Herz-Kreislauf, ne, Training. Kraft für Muskulatur, gegen diesen Muskelabbau, Rückenstärkung, ein starker Rücken kennt keine Schmerzen, so, das kennst du ja auch als Physio. Und dann gibt es noch die Bereiche Koordination, Geschicklichkeit, also dann könnte man jetzt wieder sagen, was ist so besonders gesund, das sind solche Dinge wie Tanzen zum Beispiel, dann habe ich noch den gesellschaftlichen Aspekt, ich habe das Gehirn mit drin. Aber am Ende finde ich wirklich wichtig, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum zu gucken, was ist für mich realistisch, was kriege ich in meiner Woche unter. Ja. Und wenn man erstmal sagt, ich mache erstmal 10.000 Schritte am Tag, ist das schon mal eine gute Idee. Oder wenn ich so Führungskräfte, wenn wir die trainieren, dann kommt immer das Argument, keine Zeit. Und dann würde ich sagen, dann machst du 7 Minuten Training mit einer App, bevor du gar nichts machst. Dann hast du einmal den Körper aktiviert, das ist immer schon mal ein erster guter Schritt.
Ja. Und man kann natürlich auch einfach in den Alltag einfach schon ganz viel einbauen.
Total.
Also die Treppe statt dem Fahrstuhl und so weiter. Ne?
Genau.
Also, dass man halt einfach
da kann man ganz viel raus. Und da ist wirklich diese 10.000 Schritte-Regel schon mal gut. Ja. Und da kann man sich auch dann Schritt für Schritt steigern.
Nochmal zur Regeneration. Also Schlaf ist ja im Prinzip, sollte bekannt sein, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Gesundheit. Ne? Also ein gesunder Schlaf also als Basis. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps jetzt zur Regeneration? Also es gibt da ja verschiedenste Hypes auch. Mit Kältekammer oder was auch immer alles, ich weiß es nicht. Hast du irgendwelche speziellen Tipps?
Also sagen wir so, das muss man natürlich individuell gucken. Wir sehen schon, dass viele Menschen insgesamt den Schlaf zu wenig wertschätzen. Das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft so ein Phänomen. dass wir immer alle zu viel auf dem Zettel haben und zu viele Ideen und Projekte haben. Also Schlaf ist nicht verhandelbar. Das ist so eine wichtige Grundregel. Ja. Im Schlaf wird der ganze Körper regeneriert sich. Wer Sport macht, weiß, wenn er nicht gut schläft, kann der Körper nicht Muskeln aufbauen. Für die Fettverbrennung. Wir haben Menschen, die nicht gut abnehmen können. Und da ist die Abnehmbremse ist Schlafmangel oder schlechter Schlaf. Und wir dürfen aufpassen mit dem blauen Licht abends zum Beispiel. Ja. Gerade durch technische Geräte haben wir viel sogenanntes blaues Licht. Das aktiviert uns eher. Und wenn ich mir das abends noch zu Gemüte führe, dann behindere ich auch eher den Schlaf und die Bildung der Schlafhormone. Also das sind so Dinge. Am Ende geht es wie immer um die Gewohnheiten. Meine Gewohnheiten sind der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Und wenn wir so Ernährungscoaching machen, Abnehmcoaching und so, dann geht es immer darum, dass wir neue, bessere Gewohnheiten trainieren. Wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Ne? Das ist völlig egal, wie viel ich theoretisch weiß. Ich muss gucken, welche Gewohnheiten. Und beim Schlafen wäre das Thema Schlafhygiene. Also Schlafhygiene ist ja die Zeit vorm Schlafen, wie ich die gestalte. Und ich könnte mir abends um 23 Uhr nochmal die Late-Night-News reinziehen und mich nochmal tierisch aufregen und dann nochmal viel blaues Licht und am besten noch falsches Essen und Alkohol oder andere Killer und Schlafräuber. Oder ich kann eben vielleicht mit gedämpftem Licht, rotem Licht, entsprechende, vielleicht ein Schlafthema machen, vielleicht auch da ein bisschen gezielt Unterstützung, gibt gute pflanzliche Sachen, auch aus der Mikronährstoffmedizin gute Möglichkeiten, vielleicht irgendwann die problemorientierten Gespräche einstellen und so weiter. Also da kann man schon eine ganze Menge machen. Und ich würde allen raten, die ein Thema haben mit dem Schlafen, dass ich Schlafen einfach zum Thema mache. Schlafoptimierung, Schlafhygiene, gibt viele Dinge, die ich selber machen kann. Wir sehen so leider das Phänomen, dass es lange Wartezeiten gibt bei den Schlaflaboren. Und man muss eben sagen, nicht alle haben eine echte Schlafkrankheit. Im Gegenteil, ne? Die Mehrheit hat eigentlich eher ein Selbstmanagement, ein Stressmanagementproblem. Und die Daten zeigen eigentlich, dass ganz viele Menschen, die schlecht schlafen, vor allen Dingen am Tag ein Problem haben, weil sie schlecht mit dem Stress umgehen, weil sie im Ungleichgewicht sind, nur mental belastet sind, körperlich aber nicht ausgelastet sind. Und ja, die gute Nachricht ist wieder, da kann man wahnsinnig viel machen. Und das ist mittlerweile für uns in den Gesundheitsprogrammen immer ein wichtiger Bestandteil, auch den Schlaf anzugucken und auch da Menschen zu helfen. Ne?
Also auch wieder Bewegung, auch was denke ich sehr wichtig ist, ist die Natur. Also
genau, die Natur ist super.
Überhaupt nicht mehr in der Natur.
Genau.
Mal einen Waldspaziergang oder was auch immer.
Genau, jetzt haben wir mittlerweile Waldbaden, ne? Ist auch spannend, da klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn man sich das anguckt in Japan, da gibt es richtige, so was bei uns Reha-Kliniken sind, gibt es in Japan so Kliniken, die direkt im Wald sind quasi, wo die Menschen dann ganz stark eben diese Naturkräfte auch nutzen. Man weiß immer mehr darüber, auch aus der Forschung, dass so bestimmte Stoffe, die Bäume absondern, diese Terpene, zum Beispiel bestimmte Immunzellen steigern. Es gibt so NK-Zellen, Natural Killer Cells, so wichtige Zellen des Immunsystems, die werden beim Waldbaden erhöht, aktiviert. Ich habe zum Beispiel bei den Long-Covid-Patienten kann ich messen, dass diese Zellen zum Teil sehr schlecht aufgestellt sind und damit auch Immunschwächen da sind. Und dann ist es doch genial, wenn wir solche Strategien haben wie Natur, die uns da helfen. Ne?
Ja. Okay, also viele interessante und wichtige Ansatzpunkte, die man im Prinzip hat, um seine eigene Gesundheit sozusagen auf ein höheres Niveau zu heben. Möchtest du noch ein Abschlussplädoyer geben, beziehungsweise noch eine kleine Motivation an die Zuschauer?
Ja, kümmert euch um eure Gesundheit, ne? Übernehmt Verantwortung für euch und euren Körper. Letztendlich weiß jeder, mein Körper, meine Gesundheit ist mein Kapital. Ist eigentlich völlig egal, was man so macht und was man vorhat im Leben. Und das Schöne ist, jeder Mensch kann, egal wie alt ich bin, egal wo ich gerade stehe, kann eine ganze Menge für sich tun. Und eine gute Strategie ist einfach Schritt für Schritt Dinge zu verbessern, die alten, eher ungesunden Dickmachergewohnheiten Schritt für Schritt einzutauschen in neue, bessere, gesündere Gewohnheiten. Und da gibt es heutzutage so viele tolle Möglichkeiten und Konzepte. Und wenn man Lust hat, holt man sich ein bisschen professionelle Unterstützung und ein bisschen Motivation. Ja, und dann kann es nur besser werden. Und dann heißt es eben, Gesundheit ist kein Zufall.
Sehr gut, vielen Dank.
Gerne.
Zum Abschluss noch vom Ernährungsmediziner. Ich hatte dich nach den drei Nahrungsergänzungsmitteln gefragt, die du mitnehmen würdest. Welche Nahrungsmittel dürfen bei dir nicht fehlen in der Küche? Also was sind so deine Favorites?
Ja, das ist da eine gute Frage. Also das, wenn man sich auf drei beschränken muss, ist wirklich nicht einfach. Also ich bin großer Freund von Apple a Day Keeps the Doctor Away zum Beispiel. Ansonsten würde ich einfach bei den Gemüsesachen gucken, ne? Möglichst Gemüse, möglichst vielfältig. Also ich mag gerne Wildsalate, Wildkräuter, solche Sachen. letztendlich muss man ja sagen, die Mischung macht's. Ne?
Absolut,
und das wäre ja gut, wenn wir, und das ist, finde ich, schwierig. Am liebsten wäre gut, wenn
also eine Bio-Kiste. Grünes, frisches.
Genau, Gemüse, frisches Gemüse, ja. Eine Bio-Kiste, so in ja, der Richtung ja. würde ich okay, versuchen perfekt. Mitzunehmen.
Super. Dann vielen Dank.
Gerne, danke auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Gerne.